Unfassbar, unfassbar, so habe ich heute meine Predigt überschrieben. Von verschlossenen und offenen Türen. Ja, die Tür war offen und ihr konntet alle reinkommen. Wir sind es gewohnt, dass offene Türen vorzufinden. Die Menschen damals hatten und die Frauen damals hatten Angst, dass sie vor verschlossenen Türen stehen, vor dem verschlossenen Grab. Sie waren so damit beschäftigt, sich Gedanken zu machen, wie sie ihren Meister, ihren Rabbuni, ihren Herrn nochmal die letzte Ehre erweisen, ihn zu salben. Das war nach jüdischer Sitte damals so, dass man die Toten dann gesalbt hat. Und erst auf dem Weg zum Grab ist ihnen eingefallen, Mensch, wir sind aber auch welche, wir kommen ja gar nicht rein. Schön, dass wir offene Türen vorfinden und dass dann das Wunder passiert ist und der große, sehr, sehr schwere Stein von diesem Gartengrab weggerollt war. Eine unfassbare Geschichte und unfassbare Geschehnisse, die rund um die Auferstehungsgeschichte passiert sind. So, dass man sie, wie wir es gesungen haben, sowohl im Glaubensbekenntnis, das wir ganz zu Beginn gesungen haben, so dass man es eigentlich nur glauben kann. Nicht so richtig fassen, nicht so begreifen, wie wir es vielleicht manchmal mit unserem Verstand plausibel machen wollen. Ein Geheimnis wie das ganze Leben. Friedrich von Bodelschwing hat mal geschrieben, im Licht der Ostersonne bekommen die Geheimnisse der Erde ein anderes Licht. Im Licht der Ostersonne bekommen die Geheimnisse der Erde ein anderes Licht. Historisch diese Auferstehung. Sie hat vieles verändert. Sie hat Herzen bewegt, Herzen entflammt, so wie wir es vorher gehört haben von den zwei Männern, die nur weg wollten von Jerusalem nach Emmaus. Vielleicht wollten sie weg von all dem Schlimmen, was sie erlebt haben, den Gewalterfahrungen, die sie gemacht haben. Heutzutage sind die Erkenntnisse und die Forschung so weit, dass man sagen könnte, die Menschen, die Gewalt erlebt haben in der damaligen Zeit, die Kreuzigung und all das sehr, sehr nahe, die waren vermutlich traumatisiert. Das ist nicht weit hergeholt, sondern das ist etwas, was man auch heute erlebt. Menschen mit Gewalterfahrungen sind traumatisiert. So sind auch manche Momente, manche Begegnungen, die mit dem Auferstandenen dann zu beobachten sind oder die man nachliest, auch nochmal zu erklären. Manche konnten Jesus gar nicht, konnten es gar nicht fassen, konnten ihn gar nicht erkennen. Maria war voller Tränen, weil sie mit ihrer Trauer noch zu kämpfen hatte, als ihr dann der Gärtner erschien im Gartengrab, nahe dort. Und sie lief und vielleicht wollte sie auch weg, aber jeder dieser Menschen suchte einen Weg, mit der Trauer, vielleicht auch mit der Angst umzugehen. Manche verschlossen sich eben auch hinter den Türen. Die Türen damals waren eigentlich gewöhnlicherweise geöffnet. Umso erstaunlicher ist es, wie wir lesen können in Johannes und auch in Lukas, dass die Freunde von Jesus sich zurückgezogen haben. Erstaunlich? Naja, wenn man sich in die Lage versetzt, so erstaunlich ist es dann doch nicht. Sie hatten natürlich Angst. Angst, genauso dran zu kommen. Angst, verfolgt zu werden. Angst, genauso gefasst zu werden. Und sie konnten vielleicht auch mit all dem noch gar nicht so viel anfangen. Sie wussten nicht mehr, was sie glauben sollten. Was ist wahr und was nicht? Und dann die Gerüchte am Ostermorgen, die ganz schnell die Runde machten. Er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Er wurde mir weggenommen, so musste sich Maria gefühlt haben. Und so sagt es auch, zeig mir an den Gärtner und auch vorher an den Engeln, zeig mir, wo sie ihn hingebracht haben. Ich wollte doch nur nach ihm sehen. Er wurde mir genommen. Menschen, die liebe Menschen aus dem Leben verlieren, die kennen dieses Gefühl. Sie oder er wurde mir weggenommen. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte, heißt es da. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel. Und so geht es weiter. Oder die zwei Männer, die unterwegs sind, die ich vorher schon erwähnt habe und Uli schon vorgelesen hat aus dieser Geschichte in Lukas 24, 21, wo sie sagen, es ist nun schon 3 Tage her, es ist schon der 3. Tag. Und was passierte an diesen Tagen? Am 1. Tag natürlich diese schreckliche Kreuzigung mit all dem Drum und Dran. mit der Hoffnungslosigkeit, die mit den Menschen dann einherging. Es war ihre große Hoffnung. Tag 2 war so ziemlich gar nichts los. Der Kar-Samstag, so wie wir ihn manchmal nennen, der ist geprägt von dem Tag dazwischen, von der Stille, von der Grabesruhe, sagen manche. Und damals war es so ein Tag zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Vielleicht haben manche auch an die Worte Jesu gedacht und haben gesagt, er wird wieder auferstehen. Aber vielleicht auch haben die meisten gedacht, nach dem, was wir hier erlebt haben, wird ja niemand mehr auferstehen. Das kann doch niemand, das kann doch nicht sein. Unfassbar. Die zwei Männer, die sich von Jerusalem nach Emmaus machen, haben mich erinnert, als ich zuletzt im Stadion war. Das passiert ja nicht so oft bei mir. Aber die befremdete Mannschaft, die gegnerische Mannschaft, aus meiner Sicht zumindest, die haben hier ein schönes Feuerwerk abgebrannt. Ja, und mit diesem Schriftzug, den kann man nicht komplett lesen, weil voller Lichter. Entflammte Herzen brennen nur für dich. Ein Leben ohne dich, das geht nicht für mich. Das ist ein Liebesbeweis, Freunde. Die SGE, die Fans können ohne die Frankfurter nicht. Das steht da an, schwarz auf weiß. Mit ein bisschen Rot noch mit drin. Die Farben. Ein Leben ohne dich, das geht nicht für mich. So mussten sich die Menschen auch damals gefühlt haben. Als ich im Stadion war, habe ich direkt daran gedacht. Pastorenkrankheit, ich weiß, man denkt dann immer wieder an solche Dinge, die vermutlich viele tausend andere nicht gedacht haben. Aber ich habe einen guten Platz gehabt, wie ihr seht. Konnte es wunderbar fotografieren und sehen. Und selbst als Stuttgart-Fan mit schlechtem Ergebnis an diesem Tag, aus meiner Sicht, habe ich mich daran erfreut. Die Türen waren übrigens offen, erst nach dem Spiel, wie meistens, quasi wieder verschlossen. Verschlossene Türen haben aber die Menschen damals vorgefunden. Aus Angst, dass sie ein ähnliches Schicksal wie Jesus ereilen würde, versteckten sie sich in ihren Häusern und verschlossen die Türen. Zudem ist es ja auch so, wenn man keinen Sinn mehr sieht, wenn man resigniert, wenn man keine Lust mehr hat, irgendjemand zu sehen, dann versteckt man sich schnell mal. Wenn ich keine Lust habe, dass mich irgendjemand sieht, wenn ich Fußball gucken will, dann habe ich so ein Schild gekriegt von einem Freund von mir, da steht drauf, Fußball nicht stören. Das hänge ich dann an die Klinke bei uns im Wohnzimmer. Das hängt aber leider nur ganz kurz meistens. Das fällt meistens runter, wenn der Erste reingeht. So mit der Ruhe ist dann doch nichts. Aber es war eine schöne Idee, fand ich, eine schöne Geste, mir sowas zu schenken. Die Kinder können entweder nicht lesen oder stören sich nicht daran, mich nicht zu stören. Ich bin immer noch nicht ganz draufgekommen, was da der Sinn dahinter ist, bei so einem Schild einem Familienvater sowas zu schenken. Die Türen waren nicht verschlossen, natürlich bei uns. Sie sind nicht verschlossen, die Kinder können jederzeit rein. Aber ich fand, das hat mich ja wieder daran erinnert, manchmal braucht man das auch, ne? So ein bisschen Rückzug, raus, weg, Ruhe, niemand da, keine Menschenseele um einen herum. Es war schon spät abends und sie hatten die Türen fest verschlossen, heißt es da. Verschlossene Türen, ein Zeichen dafür, dass sie genug haben von all dem, was sie gehört und gesehen haben. Und die am Grab waren und dieses Wunder mitgesehen haben oder erlebt haben, die verstanden das nicht, was da passiert ist. Auch sie hatten gewisserweise verschlossene Türen, denn sie hatten innerliche Glaubenstüren, die verschlossen waren. Sie verstanden nicht, was Jesus ihnen immer wieder versucht hat zu erklären. Was er vorher schon immer wieder versucht hat zu sagen, dass ich, aus Jesus Sicht, dass ich nicht für immer bei euch bleiben werde, dass ich nach 3 Tagen wieder auferstehen werde und so weiter. Aus unserer heutigen Sicht könnte man das lesen und sagen, Mensch, hätten Sie doch besser zugehört. Dann hätten Sie nicht so zwischen Hoffnung und Verzweiflung sein müssen, sondern dann hätten Sie gleich glauben können, wenn Sie den Worten Jesu doch geglaubt hätten. Sie verstanden es nicht. Auch das kann heutzutage uns die Türen schließen, dass wir aus welchen Gründen auch immer nicht an diesen Jesus glauben können, dass wir nicht an die Auferstehung glauben können, dass wir nicht die Lieder mitsingen können, wie wir sie hier haben, ob es alte oder neue Lieder sind, heute sind es ja eher wieder Lieder, die etwas neuer sind, aber das schön musikalisch auch darstellen, die Botschaft von der Auferstehung, die Botschaft zwischen Kreuz und Auferstehung. Die anderen Jünger riefen ihnen zu, als die Männer aus Emmaus, die waren ja noch nicht dort, aber die kamen dann wieder zurück, die sind zurückgeeilt, als sie Jesus erkannt haben. Auch da, unfassbar, sie konnten ihn nicht fassen, sie wollten Jesus festhalten. Sie wollten, dass er noch länger bei ihnen bleibt und dann verschwand Jesus wieder. Und die anderen riefen ihnen schon zu, der Herr ist wirklich auferstanden. Simon hat ihn gesehen. Jedes Mal schmunzle ich bei dieser Stelle, aufgrund meines Namens. Simon Petrus ist damit natürlich gemeint. Das ist nicht mein Zweitname, das wäre noch schöner. Die anderen Jünger riefen hinzu, der Herr ist wirklich auferstanden. Glaubt man es dann, wenn da noch ein wirklich steht, so wie wir den Ostergruß auch haben? Das wäre ja schön, wenn man dann sagen würde, Jesus ist wirklich auferstanden und dann alle Halleluja, jetzt bin ich von meinen Zweifeln und Unglauben befreit. Das war auch damals nicht so. Auch das half noch nicht ganz. Er musste erst selber auftauchen, Jesus, durch geschlossene Türen, nur nebenbei erwähnt. Die haben ihm nicht die Tür aufgemacht, so mutig waren sie nicht, sondern Jesus ist plötzlich da gewesen, wie er den Männern vorher erschienen ist. So erscheint er den Menschen, die sich zurückgezogen haben. Und er spürt etwas von ihrer Angst und er sagt, Friede sei mit euch. Und das ist nicht Friede, wie wir oft Frieden inflationär gebrauchen, sondern das ist ein Friede, der das ganze Leben umfasst, das ganze Menschsein umfasst. Shalom, ein Friede, der Körper, Seele, Geist erfasst und wo der Mensch so richtig durchatmen kann. So kommt Jesus mitten hinein, unterbricht die Angst, die Trauer, diese ganzen Gefühle, die da dort sind, die Traumata, die erlebt worden sind. Er kommt hinein. Ich mag es so, wie Jesus ein Gespür hat für die Situation und sagt, Friede sei mit euch. Er könnte auch einfach mit der Tür ins Haus fallen und sagen, Freunde, ich habe gehört, ihr glaubt mir nicht. Was habe ich euch denn gesagt die ganze Zeit? Hier bin ich. Ich bin auferstanden. Nein, das hat er nicht gesagt. Er sagt, Friede sei mit euch. Er geht durch die geschlossene Tür. Das macht mir Mut, denn Jesus geht auch durch meine geschlossene Tür, wenn ich vielleicht auch nicht glauben kann in diesen Momenten. Wenn manche Umstände es nicht erlauben, dass ich glauben kann. Wenn manches zu schwer ist, um es zu glauben. Zu unverständlich. Wenn ich nicht laut mitsingen kann und bekennen kann, Jesus ist auferstanden. Er lebt auch in mir. Und während er so mit ihnen redete, so heißt es weiter, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Seht hin. Und ich denke, ach Jesus, erst Friede sei mit dir, dieser, oder mit euch, dieser hebräische, dieser jüdische Friedensgruß, und dann seht hin, ich bin's. Auch da, er überlässt sie nicht einfach dem Glauben, sondern er sagt, seht hin, fasst mich an. Hier bin ich. Er zeigt ihnen die Wunden. Er zeigt ihnen, was er erlitten hat. Und er zeigt, dass das nicht das Ende war. Und damit macht er deutlich, das, was ihr erlebt, muss auch nicht das Ende sein, sondern es geht weiter. Vor lauter Freude konnten sie es nicht fassen und waren außer sich vor Staunen. Unfassbar. Vielleicht erinnerten sie sich an diesen Psalm, Mustard heißt, alle, die zu ihm aufschauen oder zu ihm schauen, werden strahlen vor Freude. Osterfreude, Auferstehungsfreude. Ist die erkennbar in unserem Leben, diese Auferstehungsfreude? Dieses, es geht noch weiter, auch wenn die Umstände dagegen sprechen, auch wenn mein eigener Glaube dagegen spricht. Heute geht man ja viel von sich selber aus. Gibt es Menschen, die einen weitertragen? Ist da Jesus, der weiterträgt? Der irrige Glaube, man könnte es alleine schaffen, der ist leider so sehr verbreitet in unserer heutigen Zeit. Man muss nur an sich glauben und dann ist alles möglich. Jesus steht dem entgegen und sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Jesus steht dem entgegen, indem er sagt, glaube nur. Glaubt an Gott und glaubt an mich. So hat er die Jünger unterwiesen. Menschen, Männer und Frauen, die mit ihm unterwegs waren und er mit ihnen das letzte Abendmahl feierte und eine lange Lehre kam dahinterher, nicht eine Lehre mit EE, sondern mit H, eine Lehre, eine Unterweisung, Und immer wieder zwischendrin, Friede sei mit euch, habt keine Angst. Es wird euch vieles erschüttern, aber habt keine Angst. Er schickt schon von Anfang an immer wieder voran. Es wird schlimm, aber habt keine Angst. Shalom. Es gibt immer einen Grund, sich zu freuen, behaupte ich. Das hatte ich irgendwann mal, die habe ich letztens wieder ausgegraben, da dachte ich, passt richtig gut. Es gibt immer einen Grund, sich zu freuen, das, was ihr nicht lesen könnt vermutlich, warum eigentlich nur einen. Es gibt ein paar andere Gründe, auch bei der Auferstehung, wenn man sie sich mal anschaut, was dadurch passiert ist. Zum einen, wir haben Vergebung. Wir haben es vorher gesungen, in den Liedern kommt es immer wieder vor. Wir haben Vergebung, Befreiung von Lasten und Altlasten, so habe ich es überschrieben. In der Bibel heißt es, alle sind schuldig geworden und alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir werden immer wieder aneinander schuldig. Wir sind schuldig der Liebe zueinander. Und das hat auch Auswirkungen auf die Beziehung zu unserem Schöpfer. Wir können alleine nicht sein. Wir können alleine nicht wirken. Wir können uns nicht selber vergeben, ohne Jesu Vergebung beanspruchen. Ohne Jesu Vergebung zu beanspruchen. Und das Schöne, er hat den Schuldschein getilgt, den wir eigenhändig unterschrieben haben und ihn ans Kreuz genagelt. Alles, was an Altlast da ist, alles Unvergebene vielleicht auch, alles, was immer noch Trauer und Angst mit sich bringt, was schwer ist, das ging ans Kreuz. Das dürfen wir zu ihm hinlegen, dürfen es ihm sagen oder es auch einfach nur denken mit dem Glauben und dem Vertrauen, dass er es wegnimmt. Shalom, dass da Frieden drüber kommt. Ja, es ist meistens so, dass das nur von uns aus erstmal gehen kann. Dadurch sind die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht immer bereinigt. Wir können für den anderen Menschen nicht mitdenken. Wir können nicht erwarten, dass er genauso uns Vergebung gibt. Aber das biblische Bild von Vergebung ist erstmal das einseitige Bild. Einer, und zwar der, der es erkennt, er soll den ersten Schritt machen. Und das macht frei. Vergebung macht deshalb frei, weil sie einen selber frei macht. Vergebung gewinnen wir in der Auferstehung oder wie Paulus es später sagt, wenn Jesus nicht auferstanden gewesen wäre, dann wären wir noch in unserer Schuld, noch in unseren Sünden. Dann wäre all das noch da. Nein, Jesus hat es ans Kreuz getragen. Wir haben Hoffnung. Wir bekennen es in unserem christlichen Glauben, im apostolischen Glaubensbekenntnis, dass Jesus hinabgestiegen in das Reich des Todes ist, am dritten Tage auferstanden von den Toten. In der Tradition wird das dem Karsamstag dargestellt, dass es da passiert ist. Ob das so zeitlich immer hinhaut, ist die andere Frage. Aber das macht mir Hoffnung, denn es gibt keinen Ort, an dem Jesus nicht sein kann. Wenn ich das glaube, dem vertraue, dass er hinabgestiegen in das Reich des Todes, hier ist die Unterwelt gemeint, wie wir vorher gehört haben, er hat die Schlüssel für die Unterwelt. Das Denken dahinter war eine Welt, die ein vorübergehender Ort, an dem die Menschen hinkommen bis zum letzten Gericht, der Hades, hinabgestiegen in das Reich des Todes, so müsste man es auch übersetzen, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Deswegen habe ich mich auch gefreut, Uli, dass du Unterwelt vorgelesen hast und nicht Hölle, wie es Martin Luther übersetzt hat, denn das nicht dem entspricht, was die Hölle meistens in Menschen hervorruft. Der Hades, die Unterwelt, ein anderer Begriff, der damals verwendet wurde. Jesus ist überall, er kann bei dir sein, egal ob die Umstände dafür oder dagegen sprechen. Es gibt keinen Ort, an dem er nicht sein kann. Und es gibt keine Sache, die er nicht bewältigen kann. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, so sagt Jesus, wird leben, selbst wenn er stirbt. Bekannte Worte, häufig werden die dann gesprochen, wenn sich alle möglichen Menschen versammeln bei Beerdigungen. Da ist es wichtig, das zu sagen. Aber es ist nicht nur bei Beerdigungen wichtig, es ist lebenswichtig, dass man weiß, es gibt keine Sache, die Jesus nicht bewältigen kann. Keine kleine Sache in deinem Alltag, keine große Sache. Da muss man nicht so riesig denken. Das sind die kleinen Momente, die einen zur Verzweiflung bringen am Tag. Und ich glaube, davon gibt es Hunderte. Jesus ist bei dir. Er ist die Auferstehung und das Leben. Mit ihm geht es weiter. Gewissheit, Jesus ist da, auch wenn er nicht bemerkt wird. Die Männer, die unterwegs sind von Jerusalem nach Emmaus, die nichts mehr hören und sehen wollten, die begegnen Jesus. Und es heißt, es war ihnen, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht.
Obwohl Jesus ja dann später auch sagt, ich bin immer bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. In Liverpool, in Mainz und in Dortmund wird so ein schönes Lied gesungen beim Fußball, You'll Never Walk Alone. Das ist wirklich ein Gänsehautmoment, wenn das gesungen wird. Vor allem das Original in Liverpool. Immer wieder schön, das zu sehen. Und ich mag das gerne. Ich bekomme da selber Gänsehaut und bin dann selber ganz gerührt. Und mir ist das immer wieder dann auch, dass Jesus das uns sagt. You'll never walk alone. Wir werden nicht alleine unterwegs sein. Ich bin immer bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Gewissheit des Glaubens. All das schenkt die Auferstehung. All das sind die Geschenke, die Freude, die wir haben dürfen, warum es einen Grund zur Freude gibt an diesem Auferstehungssonntag. Gewissheit, Hoffnung, Vergebung und ewiges Leben. Die stärkste Kraft der Welt, der letzte Feind des Menschen, wie es vorher im Lied ausgedrückt wurde, ist besiegt. Die Mächte und Gewalten wurden entwaffnet und zur Schau gestellt, so heißt es im Kolosserbrief, wo Paulus das schreibt. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet, zur Schau gestellt. Oh, tut das gut, das zu lesen, ehrlich gesagt, wo so viele Mächte und Gewalten auch heute noch unterwegs sind und Machthaber ihre Macht missbrauchen, um Menschen zu unterdrücken, hier und da und überall in dieser Welt. Tut das gut zu lesen. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Das, was wir sehen, ist nicht das Letzte, sondern nur das Vorletzte. Wir haben eine Hoffnung, die weit über das hinausgeht. Und diese Hoffnung ist auch ein Auftrag, der weit über das hinausgeht, immer wieder dafür sich einzusetzen. Mächte, die andere missbrauchen, Menschen, die andere missbrauchen, in die Schranken zu weisen und deutlich zu machen, so nicht. Wir stehen auf für dein Reich, haben wir vorher gesungen. Ich stehe immer wieder auf, um diese Ungerechtigkeit beim Namen zu nennen, sagen, das geht nicht. Wenn Menschen diffamiert werden, wenn Menschen diskriminiert werden, das geht nicht. Im Namen Jesu müssen wir immer wieder aufstehen und sagen, das geht gegen die Gerechtigkeit Gottes. Wir sollen danach als allererstes trachten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Die stärkste Kraft dieser Welt wurde besiegt und das ist auch ein Auftrag für uns, diese Menschen zu unterstützen, die Armen, die Schwachen, die unsere Solidarität brauchen. Die Kraft selbst nicht haben und die Stimme nicht haben, sich einzusetzen. Jesus selber hat aufgerufen, um diese Menschen zu sich zu holen, zu sagen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, Shalom. Ich will euch Frieden geben. Ganzheitlich, ganz, der ganze Mensch, das wünscht sich Jesus, dass du heil wirst, neu wirst. Dass du frei wirst von deinen Altlasten, von all dem, was du trägst. Und dass du ewiges Leben bekommst. Eine neue Perspektive, die weit über dieses Letzte, was wir manchmal denken, dass das Letzte ist, was wir sehen, das weit über das hinausgeht. Wird jede Träne abwischen, so heißt es in der Offenbarung von ihren Augen. Es wird keinen Tod, keine Trauer mehr geben, kein Geschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vorbei, ist vergangen. Ich sehne mich nach diesem Ort. Nicht nur irgendwann, sondern dass ein Ort und dass Orte an diesem Leben und in unserer Welt, in unserer Zeit immer wieder aufgerichtet werden. Dass Menschen diesen Ort immer wieder auch in unserer Person kennenlernen, der ihnen sagt, das ist nicht das Letzte, was du erlebst, es ist nur das Vorletzte. Glaube nur, vertraue darauf, er wird jede Träne abwischen. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Das ist nichts, was wir produzieren könnten, nichts, was wir erarbeiten könnten. Genauso wie der Glaube ein Geschenk ist und zum ewigen Leben führt. Ich wünsche euch, dass ihr euch auch daran freuen könnt, ob ihr es glaubt oder nicht. Luther hätte vermutlich gesagt, das Wort an sich hat schon Alleinwirkung. Ich habe es am Freitag gesagt, Luther war überzeugt, dass wenn wir Gottes Worte hören, wenn wir Brot und Leib im Abendmahl schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist, dass sich da etwas verändert in uns. Ob wir selber so stark sind und glauben können, ob wir selber so gut drauf sind und alles gut ist in unserem Leben oder ob es das nicht ist, ob wir zweifeln oder glauben. Ich finde das eine schöne Vorstellung. Jesus verändert. Er will Kraft für Kraftlosigkeit geben, Mut für unsere Mutlosigkeit, Freude für unsere Traurigkeit und Ruhe für unsere Rastlosigkeit. Im Johannesevangelium im Nachwort heißt es, es ist alles aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben. Jesus ist Christus, der Sohn Gottes. Wenn ihr das glaubt, habt ihr durch ihn das Leben. Und das wünsche ich euch, dass ihr immer wieder dieses Leben auch alltäglich erlebt. Vergebung mit Hoffnung und Perspektive, mit Gewissheit des ewigen Lebens. Die Tür ist nicht verschlossen. In einem alten Lied heißt es, Jesus lebt mit ihm, auch ich. Und traditionell am 20. des Monats, für mich traditionell, ziehe ich dieses T-Shirt immer an. Und auch wenn es mir heute von der Kleiderwahl ein bisschen zuwider war, ehrlich gesagt, wollte ich es trotzdem anziehen. Paulus hat es mal so schön ausgedrückt, der gesagt hat, nun lebt Christus in mir und nicht mehr ich. Er lebt in mir. Ich wünsche mir sehr, dass ihr das erleben dürft. Die Tür ist offen. Wir singen gemeinsam, hören das Lied Jesus, meine Hoffnung lebt. Aber ich spreche vorher noch ein Gebet. Jesus, wir glauben und wir zweifeln. Und wir ringen und wir kämpfen mit den Dingen, die unser Leben manchmal schwer machen. Und gleichzeitig feiern wir und versuchen, bemühen uns, uns zu freuen. Und heute kommt die Auferstehungssonne, die Ostersonne, das frohe Ostern, das gesegnete Ostern, das wir uns gegenseitig wünschen. Das unterbricht auch ein Stück weit die ganzen alltäglichen Sorgen. Das unterbricht es, wie dieses Frieden sei mit euch, als du zu den Menschen hineingingst, die dir nachgefolgt sind, die dir nahe standen, die getrauert haben um ihren Meister, um ihren Herr, um ihren Rabuni. Und wir betrauern auch manches, was vergangen ist. Manchmal wünschen wir uns vielleicht in der Zeit zurück, manchmal wünschen wir uns Menschen zurück. Und du unterbrichst unsere Trauer, unsere Ängste, unsere Sorgen. Du kommst mitten hinein und sagst, Friede sei mit euch. Danke, dass das nicht eine alte Geschichte ist, die irgendwann mal passiert ist, sondern dass es eine Geschichte ist, die auch heute noch passieren kann in unserem Leben. Dass du lebst, dass du mit uns leben möchtest, dass die Tür offen ist für jeden, der glaubt. Und gleichzeitig der zweifelt, den rufst du auch her und sagst, komm zu mir. Bring deine Zweifel, bring deine Sorgen, bring deine Ängste. Ich will sie verwandeln in Freude. Ich will sie verwandeln in Glaube, ich will sie verwandeln in Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Schenk uns neue Glaubensräume, Jesus. Schenk uns diese Kraft der Auferstehung immer wieder neu, dass wir weitergehen, wo wir manchmal nicht weitersehen. Du bist unsere Hoffnung. Amen. Wir singen Jesus, meine Hoffnung lebt. Ihr dürft gerne mit einstimmen oder zuhören, wie ihr möchtet. Ihr seht es auch gleich hier und hört es. Ich muss mich hier ein bisschen sortieren. Sollte kommen.